blöd ist, wenn du auf dem Flur deinem Gegner abklatscht und es ist Tony Robbins.
Und dann kann ich auch mit einem viel fröhlicheren Gesicht auch noch diese Formulare ausfüllen.
Ich wusste aber, die haben dasselbe Training schon zweimal gesehen. Es waren dieselben Teilnehmenden.
Und dann ist natürlich das Beste, dass ich mich zeigen kann, wie ich bin.
Wie man sich in diesen teilweise wirklich recht komplexen Verfahren gut verhält.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hey Sabine.
Hallo Jürgen.
Ich habe heute ein vollkommen langweiliges Thema für dich.
Das ist wohl
so richtig. Also
so, es ist ja eine Kunst, sich endlich mal wieder zu langweilen. Ja, ja. Insofern finde ich es sehr lieb, dass du mich darin unterstützt, das zu trainieren.
Es geht um das Thema Ausschreibungen. Und da im Speziellen um sogenannte Trainer-Pitches. Also du und wirst dazu deinem Angebot eingeladen und weißt aber gleichzeitig, manchmal kriegst du es auch gesagt, ja, wir haben auch noch 8 andere Institute angefragt. Und mein Ziel für diesen Podcast ist tatsächlich, so langweilig ist es gar nicht.
Das würde ich aber auch so sehen, dass das alles andere als langweilig ist.
Aber mein Ziel ist, dass wir vielleicht am Ende für unsere Hörerinnen und Hörer, die selbst hin und wieder zu sowas eingeladen sind, ein paar Tipps parat haben, wie man sich in diesen teilweise wirklich recht komplexen Verfahren gut verhält.
Ja.
Erzähl mal, du hast ja gerade eine Ausschreibung, glaube ich, abgegeben. Wir sagen jetzt natürlich nicht für wen.
Nee, natürlich nicht.
Erzähl mal, was ist denn das, was dir als erstes durch den Kopf geht?
Also für mich sind es tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Teile. Das eine ist die Ausschreibung im Sinne einer teilweise ja eben gerade bei öffentlichen Vergaben notwendigen, auch recht formalistischen Anforderung daran, was alles darzustellen ist, ne? Was ich auch immer wieder sehr verstehe. Also ich verstehe diese einzelnen Materialien, die erstellt werden müssen, merke auch, was mir das sehr hilft, wenn ich da reingehe, ne? Dass ich mich frage, was ist der Nutzen, den es hat, wenn so etwas hier alles ausgefüllt wird, damit ich es eben nicht als formalistischen, anspruchsvollen und irgendwie doofen Teil erlebe. Und der zweite Teil ist das, was du gesagt hast, ich bin im Pitch. Es gibt eine Möglichkeit, persönlich irgendwo aufzutreten und mich zu zeigen. Und zwischen diesen beiden gibt es dann noch den Unterschied für mich, öffentliche Ausschreibungen, wo du halt nur in einem offiziellen Frageverfahren dir nochmal nähere Infos verschaffen kannst oder so eine Anfrage, wo ich auch im direkten Kontakt schon eine Art Auftragsklärung betreiben kann, bevor ich irgendwas hinschicke. Also das Ganze kann ich jetzt noch in viele kleinst oder kleinere Teile zerlegen.
Und damit wäre dann unsere Zeit auch um.
Ich vermute, deswegen ist der Punkt, die Frage an dich, gibt es da so eher den Fokus auf dieses persönliche Erscheinen oder eher auf die Ausschreibung, die davor passiert?
Sowohl als auch, weil das persönliche Erscheinen kommt ja dann, wenn man durch die erste Runde durchgekommen ist.
Und manchmal tatsächlich ist ja bei öffentlichen Vergaben das Eigenartige, dass dieser Teil gar nicht passiert, was auch teilweise die Vergebenden stört, die dann immer ganz froh sind, wenn sie die Trainerin oder den Trainer vorher schon mal erlebt haben. Nicht immer ist dann die persönliche Präsentation tatsächlich drin, aber manchmal ist sie das, das stimmt, ne, dass man dann nochmal direkt erscheint. Genau, und ich habe sofort lustigerweise ein Erlebnis von vor über 20 Jahren im Kopf, was sich mir am meisten eingebrannt hat. Was tatsächlich dieses für Sie haben wir heute kein Foto-Ding als Gefühl ausgelöst hat. Ja? Also wir treten tatsächlich sehr, sehr gegeneinander an. Es gibt ein ganz enges Zeitfenster von genau 20 Minuten, in denen einer Jury von 6 Personen gegenüber gepitcht werden muss.
Und du hast man teilweise auch den Flur.
Genau. Ja, du hattest die Person, die rauskam, der du dann sozusagen noch ein High Five geben konntest und wenn du selber rauskamst, saß schon die nächste Person da. Das war echt klassisch. Also so ne, mit all dem auch garantiert als Faktor einkalkuliert nach dem Motto, okay, die sollen durchaus schon unter einem gewissen Stress stehen. Wir wollen auch erleben, wie die damit umgehen können, wenn es eben nicht smooth und liebevoll und relaxed ist. Und das ist eine andere Bedingung als jetzt beispielsweise, wenn ich weiß, ich bin eine Dreiviertelstunde irgendwo. Es gibt zwar auch noch ein oder zwei weitere Bewerbende oder Angebotenhabende, die aber eben zu anderen Zeitpunkten kommen, wo die eigentlich Beteiligten sitzen, ja, wo ich auch tatsächlich einen, ja, viel mehr Erlebnis schaffen kann, ne, in 45 Minuten als in 20 Minuten. Genau. Und ja, das sind so die ersten Gedanken und da kann ich jetzt natürlich viel dazu erzählen, aber erstmal möchte ich gerne wissen, was sind deine Assoziationen?
Sofort eine Assoziation, weil das gibt alle möglichen Steigerungen dann davon noch. Ich erinnere mich an ein Training, das ist auch mehr als 20 Jahre her. Da haben wir ein Probetraining gemacht, 2 Tage lang. Ich wusste aber, die haben dasselbe Training schon 2-mal gesehen. Es waren dieselben Teilnehmenden.
Krass.
Und dann dachte ich so, ey, soll ich jetzt echt nochmal mit 4-Ohren-Modell ankommen?
Nee, ich hätte den Eisberg bevorzugt.
Nee, du wirst lachen, es waren tatsächlich beide Modelle gefragt. Also es sollte passieren. Und ich war als Dritter dran. Also
geil.
Ich war und 2 Tage lang. Und ich kann jetzt sagen, wir haben den Auftrag dann bekommen, aber ehrlich gesagt, zwischendurch war ich so gepisst, dass, wenn die nicht so furchtbar nett gewesen wären und das auch ein tolles Unternehmen gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht, weil natürlich ist das auch immer so ein bisschen fakey, habe ich den Eindruck. Also man kann nicht faken, wenn man die Substanz nicht hat und eine Frage, aber es wird ja dann oft so aus den Best-of, werden die ganzen Highlights da reingepackt, dass so ein bisschen Feuerwerk ist und unglaublich erlebnisintensiv, ob das dann immer auch so transferintensiv ist, wage ich noch zu bezweifeln, zumal dann eben einzelne Teilnehmende auch gar nicht die Zielgruppe sind, sondern HR-Referentinnen und Entscheiderinnen, die deswegen jetzt gar nicht aufgefordert sind, das in ihrem Alltag wirklich einzusetzen, sondern eher zu erleben, okay, wie arbeiten wir?
Ja.
Und dann ist das natürlich eine Einladung, das ganz toll zu machen. Mir hat das aus sportlichem Hintergrund immer so ein bisschen Spaß gemacht. Blöd ist
das Wissen um den Wettbewerb.
Blöd ist, wenn du auf dem Flur deinem Gegner abklatscht und es ist Tony Robbins. Das ist irgendwie doof. Aber
das spornt doch schließlich nur noch mehr an, oder?
Denkst du sofort, scheiße, hätte ich mal andere Tagessätze in die Angebote
schreiben müssen. Das schon. Das
nee,
ist
aber das es sind eher so die Auswüchse, die mir dann durch den Kopf gehen und dieses in Konkurrenzsituationen etwas Gutes abzugeben, fällt nicht jedem Menschen unbedingt leicht. Also auch ich hatte meine Momente, wo dann in dem ersten Briefing gesagt wurde, ja, nur damit Sie das wissen, wir haben auch 6 weitere Institute eingeladen und das war nicht mal eine öffentliche Ausschreibung, sondern einfach nur, wir wollen erstmal screenen. Und dann ist so ein Teil in mir, der dann sagt, okay, ja, ist vernünftig. Und ein anderer Teil sagt, warum sagst du mir das? Das ist irgendwie so, als ob ich bei einem Candlelight-Dinner mit einer jungen Frau sitze und die sagt mir dann, und übrigens, ich schaue mir auch noch gerade 4 andere Typen an.
Genau.
Dann denke ich ja, Bitch. dann guck dir die halt an. Nee, und das, diesen Kampf.
Wobei ich es in beiden Fällen einfach verstehe, weißt du?
Naja, klar. Ja. Ja, aber es muss sie ja nicht sagen. Nein, und dann geht so ein bisschen Verkrampftheit damit einher und
das
schön
ist natürlich
ist,
das Risiko, sage ich mal, ne? Ja, genau.
Dass man sich irgendwann davon freimachen kann,
genau.
Ist das Ziel.
Und das ist der Punkt, ne? Wenn wir in dieses Bild eintauchen, wie kann es denn idealerweise laufen, dann ist natürlich das Beste, dass ich mich zeigen kann, wie ich bin. Und dass beide Seiten, wie in Bewerbungsgesprächen, das ist ja kein anderes Setting, nur dass in dem Fall halt auch noch Menschen, die ich da begleite, eine Rolle spielen. Insofern ist es eher fast wie so eine Art Assessment Center als ein einfaches, normales Bewerbungsgespräch. Aber mir hat immer die Frage gefallen, die ich ganz am Anfang als Tipp mitgegeben bekommen habe, wenn ich in Bewerbungsgespräche gegangen bin. Okay, wer bist du wirklich und willst du, dass dieses Unternehmen genau dich nimmt und du darin glücklich bist? Oder willst du etwas sein, was die potenziell suchen und möglicherweise Gefahr laufen, dass du dann, wenn du drin bist, feststellst, das passt nicht zu mir und ich passe nicht zu dem hier. Und das ist so als Grundsatzidee, finde ich das nach wie vor gut, auch wenn es um diese Pitches geht, zu sagen, ich zeige euch so, wie wir arbeiten,
wie wir
vorgehen und worauf wir Wert legen. Und,
ne?
Und eben auch mit Transferparts. Ja? Die sind dann eben, wenn es jetzt nicht um 20 Minuten geht, da ist es dann was eher auf einer Tonspur oder mit einem parallel eingereichten, mit einer Konzeptskizze oder so dargestellt wird. Aber wenn es um 45 Minuten geht, dann mache ich halt auch was da drin, was dazu dient, dass diejenigen in eine Reflexion kommen können. Dann ist nicht nur Feuerwerk, sondern dann sind so auch alle Energielevel mit dabei, die wir anbieten. Und was mitschwingt und was auch mega selbstverständlich und trotzdem erwähnenswert ist, ist die Frage am Anfang wirklich zu stellen, wer sitzt dann in der eigentlichen Pitch-Situation? Wer sind diejenigen, die da teilnehmen? Und inwiefern soll ich mit denjenigen arbeiten, so wie sie sind? Also mit den realen Rollen, die diese Menschen einnehmen? Oder möchtet ihr, dass wir so tun, als wäre das jetzt eine Gruppe, mit der ich potenziell hinterher arbeiten würde? Und das ist dann schon der Punkt, wo ich sage, ich halte das nicht für geschickt, wenn wir das machen. Ja, weil dann machen wir so eine Rollenspielkonstellation mit nicht professionell Rollenspielenden. Und dann empfehle ich euch doch, lasst uns doch gerne Menschen einladen, die wirklich nachher in der Zielgruppe sind. Genau. Oder aber lasst uns eben mit denen, die da sind, die aus Personalentwicklung, Entscheidungsfunktion, irgendwas sind, einen Teil aus einem Training machen, der für die auch spannend ist, sodass ich aber mit denen so arbeiten kann, wie sie in der realen Rolle dieses Thema gebrauchen könnten. Weil dann könnt ihr viel mehr fühlen, ob ich die erreiche, ob das Ganze für die anschlussfähig ist und ob sie einen Transfer daraus wirklich auch ableiten werden.
Das ist, halte ich auch immer für die bessere Vorgehensweise, weil wenn man einen Piloten macht und dann die Entscheidung noch nicht gefallen ist, das komplette Programm zu vergeben, dann gibt es ja immer auch die Möglichkeit, dass HR oder die EntscheiderInnen mit in dem Training sitzen, auch mitmachen, aber vor allem beobachten können, wie geht es den wirklichen Teilnehmenden in den zukünftigen Programmen, wenn sie auf diese Trainerinnen stoßen. Und diese Möglichkeit gibt es ja immer.
Und ich habe das so ein bisschen scherzhaft natürlich gesagt, dass ich in beiden Fällen verstehe, warum es gemacht wird, auch bei dem Candlelight-Dinner. Tatsächlich verstehe ich es eben gerade bei der Auswahl von Trainern extrem. Ich war ja selber in der internen Rolle auch daran beteiligt, externe Trainierende dazuzuholen ins Unternehmen. Und wir haben uns einmal wirklich richtig in die Nesseln gesetzt, indem wir jemanden hatten, der wahnsinnig gut verkäuferisch unterwegs war und ein ganz tolles Bild gezeichnet hat von dem Training, was da gemacht würde. Und dann habe ich im Piloten drin gesessen und dachte, wow, okay, Augenblick. Also das, was ich hier erlebe und das, was ich versprochen bekommen habe, klafft für mich so auseinander. Und ich wollte es so direkt jetzt nicht sagen, aber genau, das war damals unsere erste Bewegung, Begegnung, du weißt, ne, wo du den Auftrag auch dann nur sehr kurz hattest.
An dieser Stelle wären die wirklichen Teilnehmenden jetzt total begeistert und klatschen stehende Ovationen und haben Tränen.
Das Schlimme war, das waren echte Teilnehmende, also wir haben einen wirklichen Piloten draus gemacht und du gehst ja immer als die Person, die den Einkauf regelt, auch in das Risiko, dass die Leute hinterher dann im Unternehmen erzählen, oh, ja, brauchst du gar nicht hinzugehen, ja, völlig vergessen. Also puh, lass dich da bloß nicht zu verpflichten, ja, verschenkte Zeit. Und insofern ist der Gedanke, einen Piloten zu machen, der eben nicht unter dieser Rubrik, das ist schon eine erste lernende Gruppe läuft, bei einem größeren Projekt immer etwas, was ich unterstütze. Und ich kann auch verstehen, dass mich Menschen in Interaktion erleben wollen, im Umgang mit Fragen, mit Reaktionen, im Einsetzen von Methoden und Medien und nicht nur im Drüberreden, wie ich das alles so machen würde. Genau. Weil das einfach eine wirklich unterschiedliche Nummer ist. Und deswegen ist es erstmal so ein absolut bejahendes, auch wenn es aufregend ist. Na klar, ja, dieses ich stehe hier auf dem Prüfstand, ist halt schon eine nicht mehr so ganz gewohnte Situation. Ja, bei Referendarinnen und Referendaren, die darum kämpfen, ob sie jetzt ihre Festanstellung als Lehrer oder Lehrerin kriegen, stelle ich mir das auch immer so vor. Ja, da sitzt eben hinten diese Kommission mit drin und du weißt, dass du da vorne jetzt zu performen hast. Und gleichzeitig die wirklich Menschen lieben und Schüler lieben und das Thema lieben, was sie machen, die vergessen das dann auch relativ schnell. Und das ist das, was ich immer am schönsten finde, wenn du dir als jemand, der das dann da auch macht, einfach was aussuchen kannst, wo du sagst, ich brenne auch für diese Methodik, für diese Vorgehensweise, für die Inhalte, die ich da vermittle. Das ist wirklich etwas, was mich selber entzündet. Und genau das wähle ich aus und genau dazu mache ich etwas mit euch. Und dann erlebt ihr mich eben auch in meinem ganzen Engagement hoffentlich. Also ich zumindest gebe ich alles, um loszulassen am Anfang, dass das eben diese Testsituation ist und habe nur noch Bock drauf, mit den Menschen zu arbeiten. Das wäre so das Ziel, was ich für mein Mindset am Anfang mir selbst setze.
Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall, weil man dann aus dieser Falle rauskommt, irgendwie irgendwas darstellen zu müssen, zu wollen. Also Irgendwie, es ist okay, wenn ihr mich nicht nehmt.
Genau so.
Irgendwie so. Ja. Es ja. ist in Ordnung.
Dann passt es eben auch nicht. Dann, und das ist ja, ja gut, dass wir das am Anfang feststellen.
Genau, statt mhm. irgendwie später.
Ja.
Ich erinnere mich gerade an ganz viele traumatische Erlebnisse.
Interessant, erzähl. Sprich dich aus.
Hinter, ne, wo man hinterher dann das sagt, was du jetzt sagst. Nämlich, ich sage, war wirklich eine schlimme Situation, auch in diesem Probetraining erlebt habe. Mhm. Die habe ich das mal erzählt, wo dann diese Teilnehmenden, eine Teilnehmende sagte, ich hasse es, wenn ich vom Trainer ungefragt geduzt werde.
Ja, ganz genau.
Und im Nachhinein, ja, klar, da sind Kulturen aufeinander gebrochen, die passen. Ich bin halt nicht der Sitztyp. Und dachte, es wäre okay, weil die Hälfte der war, die waren alle so nett und die haben von sich aus mich geduzt und so. Mhm. Und dann wusste ich nicht, dass ich damit jemand auf den Schlips drehe, habe mich dann auch entschuldigt. Mhm. Ich weiß aber noch, ich habe noch flapsig gesagt, okay, du möchtest nicht geduzt werden. Und so, und dann kann man sich das hinterher sagen, aber das so frei zu sein davon und zu sagen, dann passe ich halt mir nicht so gut hin, es ist ein guter Tipp. Aber gleichzeitig auch, werde ich nie vergessen, diese Stunde, die ich dann darauf gewartet habe, dass die mir sagen, ob wir miteinander arbeiten
oder nicht. Ja, da draußen zu
sitzen. Ich habe meine Sachen abgebaut, irgendwann war ich fertig.
Ja.
Und dann denke ich, was reden die jetzt so lange darüber? Und am liebsten hätte ich eigentlich gesagt, ich wäre gern dabei, weil mich interessiert, was geht.
Ja, wir machen mal ein Reflecting Team draus. So. Ja, ich sitze hier hinter der Wand und ihr redet.
Mhm. Aber wahrscheinlich hätten die dann auch gesagt, nee, wir hassen das, wenn da jemand zuhört.
Wenn da jemand zuhört. Hast du den Auftrag damals eigentlich gekriegt?
Nee, den haben wir nicht gekriegt.
Ach, das war der selbige. Ja, dann weiß ich, welchen du meinst.
Haben wir nicht gekriegt.
Ja, wo wir aber auch
zwar,
das Gefühl
das darf
hatten,
man hier ruhig teilen und ich hoffe, es wird sich niemand erinnern. Ja. Es lag an meinem Zeitmanagement. Also das war dann das, was mir gesagt wurde und dann dachte ich, okay.
Nee, das war tatsächlich auch ein großer Kulturclash, der da passierte. Mhm. Und das ist auch bei Unternehmen schwierig.
Es war halt eine Waffenschmiede. Also
wollten wir sowieso. Eigentlich wollten wir tierisch gerne dahin, weil wir das ja sehr fördern möchten.
Wollte ich sowieso nicht. So. Überhaupt.
Nee, das ist ja, wenn Unternehmen Kultur auch verändern wollen, ist das natürlich manchmal ganz schwierig. Ne? Mhm. So, ich will eigentlich einen anderen Stil reinholen. Ich habe jetzt aber vielleicht bei den Menschen, die die Auswahl treffen, auch noch Vertreter einer vorherigen Kultur, die da dann eben entsprechend diskutieren. Und deswegen dauern solche Diskussionen dann natürlich auch gerne sehr, sehr lange, ne? Weil die vielleicht die Vertreter der Richtung neu sagen, ja genau, das wollen wir ja nicht mehr. Und die Vertreter der Richtung bisher halt da sehr dagegen gehen. Und dieses Gefühl, da draußen zu sitzen wie so ein Schulmädchen und Schuljunge, das ist wirklich schräg. Und das muss nicht bezeichnet sein. Also ich finde es zu einfach zu sagen, na komm, dann schlussfolgere doch daraus schon, dass du da nicht hinpasst und hin möchtest und dann geh einfach. Gerade wenn der Switch passieren soll in der Kultur, ne, dann ist das halt manchmal auch zäh und auch eine interne große Diskussion, die da passieren muss. Ich erinnere mich an dieses, was ich anfangs schon sagte, ne, mit diesen 20 Minuten und Abklatschen. Ich habe das schon mal in einem der Podcasts erzählt, dieser Auftrag, wo ich hinterher sehr klar gesagt bekommen habe, dass ich zu viel Nähe aufbaue, indem ich Musik abspiele und meinen Raum durchaus buntes Equipment beinhaltete. Und das war da auch der Punkt. Und gleichzeitig war das Arbeiten selbst mit den Menschen für die 20 Minuten was sehr Angenehmes und das hat Spaß gemacht. Und auch da trafen letztlich innerhalb des Systems Unternehmen ganz unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, Ausrichtungen aufeinander. Es war nicht aligned, wie wir das immer so schön sagen. Ne? Und das passiert uns halt. Und ich finde es, auch um das schon mal vorwegzunehmen, wenn ich dann einen Pitch in Anführungsstrichen verliere, also wenn ich nicht den Auftrag bekomme, so wichtig, dass ich dann nicht sofort sage, okay, Haken dahinter weiter, sondern tatsächlich gucke, was ist das Learning, was mir hilft aus dem Ganzen.
Ich hänge meinen Beruf an den Nagel. Also,
ja, das hast du ja also danach auch gemacht.
Ja, danach
seitdem
nie wieder in
genau,
diesem Beruf
bist du ja als Gärtner unterwegs und ich finde auch, dass du das sehr, sehr gut machst. Ja.
Danke.
Deine Rosenfelder im Botanischen Garten sind beeindruckend, also überhaupt keine Frage. Ja. Genau. Nee, tatsächlich, also ne, wie gehe ich auch damit um? Das ist letztlich, was wir auch sagen bei den Regenerationen, wenn du Momente im Training selbst hattest, die schwierig sind. Das ist ja hier genauso, dass ich sage, ich gucke mal, was ist denn das wirkliche Learning daraus? Wie viel ist im System? Wie viel konnte ich von diesem System im Vorfeld vielleicht abfedern? Also habe ich Fragen vielleicht nicht gestellt, die ich hätte stellen können, ja, in der Auftragsklärung, oder habe ich auch innerhalb des Vorgehens, wenn ich gemerkt habe, vielleicht ich bin gestolpert, ich habe eine Irritation, ja, habe ich die angesprochen. In den 20 Minuten beispielsweise, ja, habe ich mich getraut, meinem Gefühl zu folgen, zu sagen, okay, da möchte ich jetzt mehr drüber hören. Ne? Bin ich mit einem Einwand, der da kam, auch wirklich so umgegangen, dass ich gedacht habe, scheiße, jetzt mal auf das, was ich noch die letzten 13 Minuten vorhatte, dann lasse ich das mal für einen Augenblick los und gehe wirklich mit dem Prozess, weil das bin ich, so wie ich normalerweise arbeite. Oder hänge ich halt doch in der Schleife von, oh, nur noch 13 Minuten. Und ich wollte auf jeden Fall X, Y und Z auch noch zeigen und lasse das durchrauschen. Das sind immer die kleinen Entscheidungen, die, wo es nicht richtig und falsch gibt, sondern eher eine Reflexionsmöglichkeit für danach, finde ich. Ne?
Stimmt. Wir können nochmal zurück zu den Ausschreibungsverfahren gehen, auch hier. Wenn man anfängt, über solche Dinge zu sprechen, gibt es positive wie auch negative Erlebnisse. Positiv, vielleicht mal eins nennen, da, es gibt Unternehmen, die wissen zwar, sie müssen öffentlich ausschreiben und müssen eine Vergleichbarkeit herstellen an diesen Dingen, sind aber trotzdem sehr unterstützend und hilfreich im Prozess. Also sie müssen nicht jede Frage, die man gestellt hat, gleich mit allen teilen, sondern machen das nach und nach. Also es bleibt immer fair, aber die sind dann nicht so unnahbar. Also so wie die, was ich auch schon erlebt habe, da habe ich für ein Unternehmen bestimmt 10 Jahre schon gearbeitet und dann haben die mich gebeten, dass wir wieder per Sie sind. Da ist es wieder, wir per Sie sind, weil das in der Ausschreibung zu einer Verzerrung führen könnte. Danach waren wir dann wieder bei Du. Das war so komisch. Aber die Dinge, die man dann da erlebt in der Vorgehensweise, können so oder so sein. Die Krönung selbst habe ich mal erlebt in einer Ausschreibung, die am Ende in einer holländischen Versteigerung endete.
Und ja, das erinnere ich noch, das hast du mir erzählt. Das war wirklich...
Und die, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drüber gesprochen habe, holländische Versteigerung ist, man sitzt halt vor einer Browser-Plattform und sieht zu, wie die Mitbewerbenden nach und nach mit ihrem Preis runtergehen. Also wo unsere Lebenszeit dran hängt und dahinter gestellt ist. Und man guckt dann immer auf eine Ampel, ist man rot, ist man orange oder ist man grün. Grün heißt, man liegt im unteren Preisniveau, also im Feld, man hat eine Chance. Orange heißt, Achtung, wir müssen weiter runtergehen. Und rot heißt, wir sind raus.
Eigentlich gleich,
und dann unterbieten sich mehrere Institute gegenseitig bis in den Bankrott. Keine Ahnung. Aber es war so unwürdig und so. Ja. Und gleichzeitig verstehe ich, wenn man das macht bei Eisenbahnschwellen oder Schrauben.
Wollte ich sagen,
oder
es kommt ja immer Dingen aufs Geschäft drauf an, über das wir hier reden. Ne? Was wird da
bei
verkauft?
Uns ist das komisch.
Ja, absolut.
Und deswegen gibt es da so eine und so eine.
Ja, ich musste auch oft an öffentliche Vergaben von anderen Aufträgen, Baumaßnahmen und so weiter denken, wo es ja auch genau das ganz oft gibt, ne? Dass wirklich der Preis das große entscheidende Kriterium ist in einer Gewichtung, die weit über den 50% liegt, und die Frage sich dann auch bei denjenigen, die einkaufen, immer wieder natürlich stellt, inwiefern kriegen wir dann noch Qualität? Und gerade bei uns, wo das so schwer zu messen ist, weil die Qualität, die wir mitbringen, halt in unserer Person liegt, in dem, was wir da uns angearbeitet haben, ja, durch Dinge, die wir selber erlernt haben, durch Weiterbildungen, durch Talente, durch unsere Art aufs Leben zu gucken und all das, dieses wahnsinnig schwer messbare Konstrukt, wo ich sehr gut verstehe, dass natürlich auch gerade öffentliche Stellen ausschreiben müssen und auch Vergabeverfahren sehr formalisiert sinnvoll sind. Und gleichzeitig, wir haben da auch wieder drüber diskutiert im Rahmen der jetzigen Vergabe, auch auf einer privaten Ebene mit ganz anderen Ausschreibungsformen, wie diese Verteilung aussehen könnte, damit man sagt, einerseits ist der Aufwand nicht so riesig, weil wir haben jetzt gerade an einer Ausschreibung teilgenommen, wo wir wirklich 3 2-Tagestrainings im Grunde durchkonzipiert haben. Gar nicht wahr, 3 Tagestrainings. 3 3-Tagestrainings durchkonzipiert haben, dieses Konzept mit einreichen. Relativ detailliert, so dass ich sage, jemand, der sich in dem Geschäft auskennt, kann das auch gut nutzen als Basis, um zu trainieren. Das wird immer noch abhängig sein von den durchführenden Trainerinnen und Trainern, klar. Trotzdem ist es eine Art von Transparenz, die ich sonst nicht gehen würde. in einer Vergabesituation, die aber unbezahlt, bei dieser Ausschreibung genau unbezahlt und eben ohne Wissen um die Chance auf Erfolg, insbesondere weil die Gewichtung auf dem Preis halt auch wieder eine hohe ist und wir da weder Informationen haben, in welcher Range es überhaupt sinnvoll ist anzubieten. Allein das würde ja schon helfen. Das machen wir ganz oft bei Auftragsklärungen, dass wir sagen, okay, ungefähre Hausnummer, damit wir wissen, ob es sich für uns beide jeweils lohnt, also für euch, euch unsere Unterlagen anzugucken und für uns diese Unterlagen zu bauen für euch, damit wir euch zeigen, was wir verstanden haben und wie wir vorgehen würden, das mal abzugleichen. Und das darfst du bei den öffentlichen Vergaben ja gar nicht. Das heißt, mit sehr, sehr viel Risiko auf Seiten des Anbietenden wird da gehandelt, was für mich eine Ungleichgewichtung in dem Umgang mit zwischen Auftraggebendem und Auftragnehmendem ist. Und da merke ich schon, gibt es manchmal eine innere Gegenwehr, dass ich denke, warte mal, das ist mir zu sehr von oben herab. Ja? Also nehmt mal diesen Auftrag, wir machen ja hier immerhin was ganz Tolles und Großes. Und dagegen anzukämpfen geht immer bei mir nur, dass ich mir hier die Frage stelle, okay, was ist der Hintergrund, aus welchem Grund tun die das, wofür brauchen die das? Wie ich vorhin auch schon sagte, mit wirklich auch den einzelnen Unterlagen, also dass jeder einzelne Trainer nochmal eine Eignungsbereitschaft unterschreibt. Ja? Also ich werde wirklich Kapazität zur Verfügung stellen. Im ersten Moment denke ich dann, meine Güte, hab da noch mehr Formalien. Und dann aber die Erklärung zu sagen, naja, logisch, es könnte sich ja jemand hinstellen und sagen, wir haben hier ein ganz tolles Team von Menschen, ja, und mit denen werden wir deinen Auftrag ausführen. Und diese Menschen hat er sich irgendwann rausgesucht im Internet und überlegt, ach naja, aber ich könnte ja hinterher mal fragen, falls ich den Auftrag bekommen habe, ob die Bock haben mitzumachen. Dann sage ich sofort wieder, alles klar, ja, dann verstehe ich das und dann kann ich auch mit einem viel fröhlicheren Gesicht auch noch diese Formulare ausfüllen. Und da, ja, wie gesagt, es ist oft natürlich auch eine Frage des Kontaktes. In dem Fall ist es eine Ausschreibung für eine Stelle, wo wir schon gearbeitet haben. Das heißt, ich kenne die Menschen dort. Ich mag es wahnsinnig gerne, mit denjenigen zu arbeiten und habe wahnsinnig Lust, dass wir das machen. Und das motiviert dann total. Ne? Also das motiviert auch durch diese wirklich vielen Tage, die wir jetzt auch als Team da reingesteckt haben, um da was zu bauen, durchzugehen und zu sagen, ja, und es ist cool, wenn wir alles dafür tun, dass wir die Chance erhöhen, dass wir das kriegen. Am Ende können wir es dann ab dem Punkt, wo wir was abgeschickt haben, nicht mehr beeinflussen. Okay, dann ist es so. Blöd ist es, wenn es, und das haben wir auch erlebt, an Formalien scheitert. Also dass das, irgendetwas falsch verstehst.
Nicht hochgeladen. Ja?
Ein Beispiel konkret, andere Ausschreibung. Du hast ein Preisblatt, das du einreichst und du hast eine Unterlage offener Art, die du einreichst. Und auf dem Preisblatt wird angegeben Anzahl Trainingstage. Und dann sollst du die multiplizieren, logischerweise mit deinem Preis. Und dann ergibt sich eine Summe. Naja, du hast ja deine Leute dafür.
Na gut. So.
Und dann multipliziert. Hast du dort, genau, dann hast du dort eine Summe, die sich ergibt. Und auf deinem eigentlichen Preisblatt, was wir ja immer machen, führst du ja auch noch zusätzliche Dinge auf. Wir sagen ja immer, wir machen auch eine Transparenz über die Reisekosten, die wir erwarten, ne, damit der Auftraggeber auch da schon ein Bild hat. Ja, das ist oft ein anderer Topf. Aber wir wollen eben, dass das von vornherein transparent ist. Und insofern haben wir zwei abweichende Summen am Ende, die für uns vollkommen normal waren. Klar, auf der einen Seite wurden ja nur Tagessätze abgefragt, auf der anderen Seite eine Gesamtsumme, die aber dann zum Ausschluss geführt hat, weil diese beiden Summen nicht übereingestimmt haben. Und das sind dann Momente, wo ich sage, da könnte ich mir dann ein kleines Monogramm in den Allerwertesten beißen, weil das ist frustrierend. Ja? Also auch für die Auftraggebenden, die dann vielleicht sogar sagen, mein Gott, wir hätten wirklich gerne mit euch gearbeitet, weil das eigentlich alles passte. Aber wir haben hier so eine enge Vorgabe, dass wir euch an der Stelle sofort eliminieren müssen aus dem Prozess.
Shit. Blöd gelaufen.
Ganz genau.
Ich habe Dinge dieser Art auch schon gehört. Also die... Bei uns ist es immer noch so, es sind dann Tage, die wir investiert haben, also unsere Lebenszeit, die wir, könnte man sagen, die hätten wir auch verkaufen können, an diesen Tagen trainieren können. Ganz so ist es ja nicht, weil es meistens ein Wochenende. Aber wir haben Zeit investiert.
Zum Beispiel wird sehr gerne dafür genommen.
Ja, genau. Bitter ist es, wenn du so eine Werbeagentur beispielsweise wirklich bezahlt Leute draufgesetzt hast, die dann knapp 100.000 Euro verbrannt haben und dann scheitert es an einem
hochgeladenen
Formular.
Quatsch, ne?
Nicht hochgeladenen Formular.
Oder an der Technik, auch das wird gerne genommen, dass am Ende auf dem Vergabeportal irgendetwas nicht hochladbar ist und du das wirklich so knirsch dann selber auch geplant hast oder aber die Vorgabe ab dem Moment, wo du es gefunden hast, so eng war, dass du dann an diesem blöden Hochladenschalt saßt. Also das sind alles so Dinge. Klar denkt man sich vorher, naja, was für ein Blödsinn, das kann man ja alles vermeiden. Ja, kann man, theoretisch, kann aber trotzdem passieren. Insofern besser, wenn man da hinguckt. Und gleichzeitig ist es an der Stelle, finde ich, wichtig, trotzdem alles dafür zu tun, dass wir die Informationen kriegen, die wir auch sonst bei einer Auftragsklärung uns ranholen würden. Möglichst viel über die Zielgruppe zu wissen. Yeah. Möglichst viel über bisheriges Lernen, was die erlebt haben, wissen. Möglichst viel über deren innere Haltung zu erfahren, mit der die in diese Maßnahme gehen werden. All das, was wir sonst auch versuchen rauszufinden und da auch sich überhaupt nicht zu fein zu sein, das als öffentliche Fragen zu formulieren und eben über diese Antworten dann geteilt mit anderen, trotzdem die Infos zu generieren, wo man sagt, dann kann ich überhaupt erst ein gutes Angebot schreiben. Weil auch da habe ich gemerkt, als ich anfänglich in die Ausschreibungsverfahren gegangen bin, dass ich so ein Zögern hatte, ob die Frage als solches in irgendeiner Weise Aussagen über meine Fähigkeiten, Kompetenzen und so genau trifft. Ne?
Kann ihm doch egal sein, wer die Teilnehmenden sind. Jetzt machen Sie mal Ihr Angebot hier.
Ja, aber das ist ja eben genau das Umgekehrte, ne? Die Frage an.
Das ist eher umgekehrt, die sind irritiert, wenn du nicht fragst.
Ja, also, ganz genau. Ne?
So. Zu Recht.
Also das ist da und das als Team zu machen, das ist für uns jetzt gerade auch wieder ein ganz großartiges Erlebnis gewesen. Wirklich klare Aufgabenpakete, wo jede und jeder was anliefert, wo man sich dann austauscht zwischendrin, wo es Support gibt, wo du sagst, ich komme hier an der Stelle nicht weiter, wer hat Ideen. Das ist auch ein ganz großartiges Erleben. Also es kann auch einander wieder einen tollen Punkt zur Teamstärkung und so weiter bieten. Auch diese ganzen Aspekte nicht unberücksichtigt zu lassen, ne, wenn man die Entscheidung fällt. Weil letztlich ist am Anfang die Frage, welchen Aufwand müssen wir betreiben, um diese Ausschreibung zu
machen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es kriegen.
Ja, und dass wir es wirklich auch haben möchten. Ne? So ist ja beides. Nicht, dass wir dann in irgendwas drin hängen.
Ganz wenige Male hatte ich keine Ahnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir es kriegen, aber manchmal hat man auch Bock auf das Konzept selber.
Ja.
Weil man weiß, das werde ich jetzt nicht nur hier anbieten, sondern vielleicht auch woanders und ich wollte mich sowieso mal da reingraben, dann kann es auch Spaß machen.
Ja.
Das stimmt.
Ausgeschriebenermaßen auch heute eine Runde klug geschwätzt. Wir haben uns mal die Portale angeschaut, in denen ihr Ausschreibungen öffentlicher Art finden könnt. Und wir verlinken die auch unten in den Shownotes. Es ist tatsächlich ganz spannend, dass es mehrere private oder von Verlagen geführte Plattformen gibt, die Ausschreibungen aus verschiedensten Bundesländern oder Städten oder anderen Einheiten zusammenfassen. Denn sonst ist die Suche nach Vergaben tatsächlich immer sehr regional abgespeichert. Es gibt Berliner Vergabeplattformen, Hamburger Vergabeplattformen, dann von Bundesländern, Bayern oder Rhein-Ruhr. Und die findet ihr immer unter www.berlin.de zum Beispiel oder bei den Bundesländern unter www.vergabe. und dann zum Beispiel bayern.de. Aber es gibt auch drei Plattformen, die diese Zusammenfassungen anbieten, wo wir sagen, okay, die sind aus unserer Sicht, und das ist wirklich sehr subjektiv, erstmal okay, im Sinne von, da ist kein Fake dahinter und auch nichts, wo wir sagen, oh, Vorsicht, Finger weg. Ich zähle sie euch hier einmal auf, auch wenn ihr wahrscheinlich viel sinnvoller unten einmal in den Shownotes nach diesen Plattformen schaut. Aber damit ihr es mal gehört habt, das Deutsche Vergabeportal, das ist eine Gesellschaft vom Bundesanzeiger und der COSI Next GmbH. Dann gibt es iVergabe Online. Das ist ein Unternehmen in Dresden. Und die sind wiederum auch Teil einer Gemeinschaft, die Vergabeplattform Vergabe24 mit organisiert, mit einigen Medienunternehmen. Diese drei Plattformen haben wir uns euch unten verlinkt. Und insgesamt können wir sagen, dass alles, was an Vergaberechten jeweils gilt, sehr abhängig von den einzelnen Bundesbereichen, Städten, Bundesländern und so weiter ist, sodass wir auch hier empfehlen, lest einfach immer super genau, was in den Ausschreibungen drinsteht und folgt dem Ganzen wirklich Schritt für Schritt. Checkt alles nochmal durch und am tollsten ist das, wenn ihr das in einer Teamarbeit macht, weil das alleine ganz schön viel Zeit und Ressourcen fordert. Viel Erfolg und viel Spaß beim Bearbeiten eurer Ausschreibungen und beim Gewinnen eurer Pitches. Das war klug geschwätzt. Auch das ist ein spannender Aspekt. Ne? Manchmal bist du ja in so Miniatur wie Ausschreibungen drin, die gar nicht offiziell so benannt werden. Mhm. Wenn du eben Angebote, Beispiel für eine Trainer, einen internen Trainerkongress machst, ne? Welche Workshops könnte ich anbieten? Und was sind grob umrissen mal ein paar Themen? Da habe ich auch gerade neulich eine Zusammenstellung gemacht, um dann bei der Zusammenstellung zu merken, wie cool, warum habe ich da eigentlich nicht schon viel früher was entworfen? Mhm. Was auch schnell zeigt, das sind alles Dinge, die man auch mit einer Gruppe von Trainerinnen und Trainern wirklich als Kurzimpuls geil angucken kann. Also wo was bewegt wird in 45 Minuten oder in 60 Minuten. Und das mal sehr klar zu machen und nicht umgekehrt. Aber wenn wir mal auf Kongressen sind, ist ja oft eher das Ding, entweder haben wir gerade ein aktuelles Thema, wo wir sagen, da haben wir was, wo wir ein Buch veröffentlichen oder wo wir uns gerade mit beschäftigen. Oder aber der Mensch, der die Konferenz veranstaltet, kommt mit einem Thema um die Ecke und sagt, da habe ich an dich gedacht, das könntest du doch bestimmt machen. Sondern wirklich mal unabhängig davon zu sagen, was gibt's denn eigentlich auch für kurzformatige Themen, die in einer größeren Gruppe was anregen. Und das war auch wieder genau dieser Effekt von, während ich es mache, merke ich, für was es noch alles gut ist.
Ja, genau. Das ist ja auch bezahltes Lernen.
Ja,
auch. Also, wenn dann später.
Der Auftrag kommt. Dann, bezahlt wird, aber es ist auf jeden Fall ein angeregtes Lernen, sagen wir mal so.
Das ist, genau, weil man auf ein Ziel hinarbeitet. Geht mir auch so. Genau. Welche Rolle spielen Zertifikate in den Ausschreibungen?
Immer wieder eine große. Also ich bin ja selber keine gute Organisatorin, was meine Ablage angeht. Und aufgrund solcher Ausschreibungen musste ich dann immer wieder alle möglichen Grundzertifikate finden. Und da ist das Thema Ausbildung als Trainerin, Trainer in grundsätzlicher Art und Weise relevant. Manchmal sind auch Studienabschlüsse oder eben wirklich Dinge, wo ich sage, okay, was genau sagt das über meine Eignung als, aber okay, sind erfragt. Aber auch zum Beispiel Mitgliedschaften in Verbänden, auch das finde ich sehr spannend. Das wird auch bei manchen Ausschreibungen eingefordert. Also insofern ist da auch wieder dieses BDVT zum Beispiel, der Verband, über den wir auch die Ausbildung zertifizieren lassen und auch diejenigen, die bei uns die Ausbildung machen. Das ist dann nochmal ein relevanter Punkt, weil du dann nicht so alleine im freien Raum schwebst, sondern auch da meist Voraussetzungen damit verbunden sind, dass du aufgenommen wirst in solch einen Verband. Und damit haben natürlich die öffentlichen Stellen gleich so 5 Fliegen mit einer Klappe. Ne? Wenn ich weiß, der ist da drin, dieser Mensch, dann alles klar, kann ich da schon mal Haken dran machen. Ja. Und immer wieder natürlich auch Weiterbildungen, die du gemacht hast als Trainerin, als Trainer, die dich als methodische Experten zeigen in dem Zuge. Also es lohnt sich, eine gute Ablage über eigene Zertifikate zu haben.
Jetzt, wo du es sagst, warte mal.
Aber natürlich Referenzprojekte, das ist auch etwas, was oft gefragt wird. Gerade wenn du im öffentlichen Dienst dann unterwegs sein möchtest. Die Welt ist ja doch ein bisschen anders, weil manche der Hebel, die Führungskräfte in der freien Wirtschaft zur Verfügung haben, im öffentlichen Dienst nicht ganz in der Freiheit existieren. Und insofern ist natürlich für diejenigen, die ausschreiben, das auch ein sehr, sehr gutes Gefühl und eine Sicherheit, wenn die wissen, du erzählst denen jetzt nicht über irgendwelche Techniken und mögliche Vorgehensweisen etwas, wo sie da sitzen und sagen, na super, hast du schon jemals hier in der Behörde versucht, das zu machen? Ja? Also die Anschlussfähigkeit an die Organisation, das Unternehmen, in der du da unterwegs bist, wird auch anhand von Zertifikaten oder Referenzprojekten nochmal angeschaut. Im Grunde ist es wirklich eine Bewerbung. Also man kann nicht anders sagen. Ja, es enthält ganz viel, was du auch machen würdest, wenn du dich als einzelne Person, als Mitarbeitende dieses Unternehmens bewerben würdest.
Ich wurde mal tatsächlich gefragt, ob ich eine TÜV-Zertifizierung habe und dachte in dem Moment, ich bin doch kein Auto. Und bis ich dann rausgegangen bin, die meinten, die TÜV-Zertifizierung für Trainer.
Für Trainer,
gibt es auch. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert.
Ja, auch das ist wieder spannend. Ne? Hat es dann auch eine andere Zertifizierung getan? Und manchmal ist das so, dann haben die ein bisschen mehr Freiraum in den Ausschreibungen. Manchmal muss es dann aber auch wirklich TÜV sein. Und ich erinnere auch, dass wir mal eine Teilnehmerin in der Ausbildung hatten, die gesagt hat, einer der Anlässe, nochmal eine Ausbildung zu machen, die mit einer Zertifizierung verbunden ist, nicht der eigentliche Grund am Ende, aber ein Anlass war, sie ist aus einer Ausschreibung rausgeflogen.
Ich erinnere mich, genau, weil irgendeine Zertifizierung fehlte.
Genau.
ISO 9005-8.
Genau. Ja, es ist ja immer der verzweifelte Versuch, in irgendeiner Weise diese Soft-Seite absichern zu können bei den Einkaufenden. Und diese Motivation, die verstehe ich sehr.
Ja, ich auch. Also, ich bin ja auch BDVT zertifiziert übrigens, Sie da draußen. Sie. Jetzt nicht nur deswegen, sondern auch wegen der Erfahrung, die ich selber machen wollte. Aber es ist tatsächlich eben nicht nur bei öffentlichen Ausschreibungen, sondern auch für manche große Konzerne zumindest der Beweis, da ist ein Trainer, der es ernst gemeint hat mit seinem Beruf. Deswegen hat er eine Zertifizierung. Das macht schon Sinn.
Genau.
Ansonsten, so manche Zertifikate würde ich da, glaube ich, nicht beilegen, weil die wahrscheinlich zu abstrus sind. Das hast du bestimmt auch.
Du meinst, deine Reiki Dan 2 würdest du rauslassen.
Tantra, das muss ja, ist ja nicht jeder wissen. Das ist halt so, aber aber wo du es, du hast auch schon, glaube ich, für ein Unternehmen mal gearbeitet, wo NLP nicht so, gewürdigt wird, wie es eigentlich gewürdigt gehört.
Ja.
Und da war das besser, wenn man das nicht gesagt hat.
Absolut. Was natürlich manche Dinge sind, die du wirklich nicht rausfindest. Ja? Wenn du in so einer Ausschreibung unterwegs bist, da kannst du dann eventuell diesen Fettnapf für deren Verhältnisse Fettnapf auch mitnehmen und wirst es eventuell nicht erfahren, wenn es nicht relevant genug war. Du fliegst ja nicht wegen einer einzigen Sache raus, es sei denn, es ist ein Formfehler. Und insofern ist es da manchmal schwer, das abzuschätzen. Ja?
Aber musstest du mal vom Betriebsrat approved werden?
Ja, auch das habe ich erlebt. Auch das etwas, was natürlich je nach Unternehmen unterschiedlich relevant ist. Damals war das in einem journalistischen Kontext und Betriebsräte haben im Journalismus einfach nochmal eine viel bedeutendere Rolle. Was mir vorher auch so bewusst nicht war, ich komme nicht aus dem Journalismus, aber diese Pressefreiheit wirklich leben zu können, heißt ja auch, dass ich mich meinem Arbeitgeber gegenüber im Zweifel durchsetzen muss und da keinen politischen Restriktionen von wegen, wir können dann weniger oder mehr verkaufen. Oder das ist hier bei uns nicht so angesagt, denen darf ich auch nicht unterliegen. Und deswegen hat natürlich der Betriebsrat da nochmal eine ganz andere Stärke und Relevanz. Und das war für mich zum Beispiel auch wieder wichtig. Ich brauche ja immer diese Sinngabe. Ne? Ich muss mir ja immer vorher einmal überlegen können oder dann eine Antwort drauf bekommen, warum soll ich das tun? Weil es gibt auch den kleinen trotzigen Teil in mir, der sagt, ja, wie, glaubt ihr nicht, ich kann das oder was? Ja, muss ich euch das jetzt hier nochmal vortanzen, um es zu beweisen? Was soll das? Und das war wichtig und dann habe ich das als sehr spannend erlebt. Also es war sehr unterschiedlich. Ne? Manche der Menschen darin hatten offensichtlich den eigenen Antrieb, super kritisch rüberzukommen. Also das für die Trainerin, den Trainer da vorne so schwer wie möglich zu machen. Wahrscheinlich um zu sehen, wie geht dieser Mensch dann damit um, wenn er auch mal jemanden mit Gegenwehr in seinem Training hat. Andere waren sehr zugewandt. Also da hatte ich den Eindruck, es war eher eine echte Neugier darauf, wie machst du denn das? Und auch da war für mich mit der wichtigste Teil, dass ich im Vorfeld geklärt habe, darf ich mit euch arbeiten, so wie ihr seid? Ja, oder muss ich hier die Show spielen? Angenommen, ihr wärt jetzt. Und dann haben wir gemeinsam was rausgesucht, wo sie auch gesagt haben, ja, das ist tatsächlich für uns auch spannend, uns mit diesem Thema und mit dieser Art auseinanderzusetzen. Und dann war es eben ein echtes kleines Training. Und das hat dann wiederum Spaß gemacht. Aber das ist, glaube ich, mein absoluter Grundtipp zu sagen, verschaffe dir möglichst den Rahmen, dass du tatsächlich arbeiten kannst. Also wirklich Menschen vor dir hast, die mit dem Thema, wo du kommst, auch irgendwas anfangen können und mit denen du ein eigenes kleines Lernfeld schaffst, weil dann fühlst du, was du sonst auch fühlst und die können dich auch wirklich erleben.
Das stimmt. Und ansonsten? Würde mal sagen.
Ich glaube, das kommt immer so drauf an, wa?
Kommt ja auch irgendwie immer drauf an.
Ich glaube auch. Ne? Selbst auch dabei, wa?
Danke für das langweilige Ausschreibungsthema. Und euch außen da draußen.
Wer das jetzt durchgehalten hat, macht ein schönes Nickerchen.
Und euch da draußen viel Glück bei Ausschreibung.
Toi, 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 toi. Und wer weiß, ob wir nicht auch mal 5 abklatschen.
Richtig, auf irgendeinem Flur. Mit Tony Robbins.
So. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.